Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe Dein Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Ine Holz und ich coache und berate Hundehalter. Dabei liegt mir eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Miteinanders von Mensch und Hund besonders am Herzen. Und wenn du neu dabei bist, empfehle ich dir, die allererste Folge meines Podcasts anzuhören, denn dort erhältst du weitere Informationen über mich und meine Arbeit. Heute habe ich wieder einen Gast. Die liebe Maike ist eine sehr langjährige und gute Freundin von mir. Als Biologin bringt sie nicht nur jede Menge Fachwissen mit, sie ist auch Expertin im Thema Pferd und auch im Thema Miteinander. Und wie wir bereits wissen, hat Miteinander nicht nur mit unserem Partner Pferd oder Hund zu tun, sondern eben auch ganz viel mit uns selbst. Gemeinsam sprechen wir über Rangordnung und Dominanz und warum uns dieser Aspekt mehr zu Rivalen und Konkurrenten macht, statt zu Partnern. Wie der allgemeine Glauben zu diesem Thema ist, wo er seinen Ursprung hat und wieso sich der Mythos vom Alpha so hartnäckig in unserer Gesellschaft hält. Vielleicht wird es dich an der einen oder anderen Stelle überraschen, wie viele Parallelen es doch in der Hunde- und Pferdewelt gibt. Und ich hoffe sehr, dass es deutlich wird, wie wichtig es ist, sich untereinander auszutauschen. Weil eben viele Probleme doch gar nicht am Tier, sondern an unserem Blick auf das Tier und Thema liegen. Solange aber beispielsweise Pferdeleute unter Pferdeleuten bleiben und Hundeleute unter Hundeleuten bleiben, beschränkt sich der eigene Blick auf das Miteinander von Mensch und Pferd oder Mensch und Hund. Erst wenn wir beginnen, uns auszutauschen, werden Parallelen sichtbar und es wird deutlich, dass so manche Sache vielleicht doch gar nicht am Tier liegt, sondern an unserem Einfluss und unserem menschlichen Anteil am Miteinander von Mensch und Tier. Und jetzt möchte ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen. Ganz egal, wo du gerade bist, mach es dir noch einmal gemütlich. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Maike, schön, dass du da bist.
Hallo Ina, schön, dass ich hier sein kann.
Ja. Also wir zwei kennen uns ja schon sehr, sehr lange, seit der ersten Klasse tatsächlich. Und das heißt, ich kenne dich sehr gut, aber die Zuhörer kennen dich natürlich nicht so gut. Von daher möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Maike Sonneck und ich habe Biologie studiert und arbeite jetzt auch sozusagen als Biologin in einer pharmazeutischen Firma hier als Qualitätsmanagerin. Und ich habe zudem auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin darüber hinaus auch Pferdebesitzerin seit einigen Jahren jetzt und auch schon lange mit Pferden in meinem Leben unterwegs. Und habe da auch schon im Pferdebereich ganz, ganz viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht. Und ja, bin da jetzt auch so eine kleine Pferdeexpertin geworden.
Ja, definitiv. Das kann ich so unterstreichen. Ja, ich würde sagen, das Pferd begleitet dich mindestens genauso lange wie mich, der Hund. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich eine Pferdeexpertin in den Podcast einlade. Aber tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Parallelen in der Pferde- und in der Hundewelt. Und es lässt sich einfach super viel übertragen und wir können einfach super viel voneinander lernen. Und heute haben wir uns als gemeinsames Thema, was sowohl den Hund als auch das Pferd betrifft, das Thema Dominanz und Rangordnung rausgesucht. Nämlich ein sehr spannendes Thema, was einen großen Einfluss auf unser Miteinander hat. Vielleicht als erstes mal die Frage, wo würdest du denn sagen, begegnet dir das Thema Rangordnung und Dominanz beim Thema Pferd?
Ja, an ganz, ganz vielen Stellen würde ich sagen. Also das fängt an bei der Beobachtung von Pferden, wie sie auf der Weide stehen oder wie sie im Stall stehen. Wenn die Pferde miteinander irgendwie interagieren, dann ist man ganz schnell dabei und sagt, oh, das Pferd ist hier der Herdenchef oder der ist dominant oder der ist der Leithengst, auch wenn die meisten Pferde ja keine Hengste mehr sind oder das ist die Leitstute. Also so einfach alleine im Beobachten vom Pferd oder von den Pferden zusammen sieht man das oder benennt man das auch ganz oft einfach als Dominanz und Rangordnung. So, ich denke, da fängt es an. Dann geht es weiter über sehr viele Methoden für den Umgang mit dem Pferd, ob man das jetzt Trainingsmethode nennt oder Ausbildungsmethode oder auch einfach so die Einstellung, die man zum Pferd hat. Da begegnen einem ja oft auch so Wörter wie, der ist dir gegenüber dominant, da musst du wirklich aufpassen. Auch das habe ich auch schon gehört über mein Pferd, dass ich da sehr aufpassen müsste, weil der halt sehr dominant sei. Und sowas wie, du musst dich durchsetzen, du musst zeigen, dass du der Boss bist. Und das schlägt sich natürlich auch in sehr, sehr vielen Herangehensweisen mit dem Pferd einfach nieder, wie wir im Alltag mit ihm umgehen, wie wir uns ja dem Pferd auch gegenüberstellen. Und das ist halt wirklich an super vielen Stellen in der Pferdewelt ein ganz großes Thema, Dominanz und Rangordnung und ich muss mich behaupten und ich muss dominanter sein als das Pferd.
Ja, da höre ich auch direkt ein paar Parallelen raus. Also einmal das Thema, wie werden Persönlichkeiten halt beschrieben, ne? Höre ich da so ein bisschen raus. Dann auch, wie werden Trainings- und Anleitungstipps so ein bisschen gegeben oder Tipps und für den Umgang dann auch mit dem speziellen Typen oder mit der speziellen Persönlichkeit, die man dann da, an die man geraten ist sozusagen. Ja. Genau, und dann gibt es auch diese Einordnung, das habe ich zumindest auch schon mal gehört, der ist rangniedrig oder ranghoch, ne, dass man da einfach schon immer versucht, die Pferde auch irgendwie so Schubladen zu packen, in einer gewissen Weise. Ne?
Total, da gibt es ja auch ganz viele Versuche, irgendwie auch Pferdecharaktere einzuordnen über irgendwelche, ich sag jetzt mal Persönlichkeitstests oder so. Und da ist dann auch wirklich das Merkmal nachher, was da rauskommen kann, dein Pferd ist dominant oder dein Pferd ist ranghoch oder dein Pferd ist rangniedrig, also wirklich auch so als Charaktereigenschaft und gibt es auch so Persönlichkeitstests dann.
Ja, spannend. Ja, das, also das ist auch ein Punkt, den man in der Hundewelt oder was sich da total übertragen lässt, weil bei den Hunden ist es ja auch so, ne? Also wenn wir da schon bestimmte Beschreibungen uns durchlesen, was da, wie da manche Hunde einfach beschrieben werden, wenn man sich zum Beispiel für den einen oder anderen interessiert, also in dem Moment, wo man sich schon für einen Hund versucht zu entscheiden oder überlegt, einen in sein Leben zu holen und man schaut sich dann so um, dann sind da viele Hunde ja auch schon als dominant beschrieben oder also dieses Thema, dass Dominanz als ein Merkmal der Persönlichkeit betrachtet wird oder angewendet wird, das ist auf jeden Fall da schon eine Sache, die da anscheinend ziemlich gleich läuft. Und ja, was du dann auch gesagt hast mit Thema Rangordnung in Hinsicht, man muss sich da entsprechend behaupten oder man muss der Boss sein. Also das sind bestimmt auch Punkte, die kennen ganz, ganz viele Hundemenschen auch. Haben bestimmt schon ganz, ganz viele von euch auch gehört. Und auch ich kenne das von meinen Kunden, die dann vielleicht vorher schon bei anderen Trainern waren und dann einfach ein Bild auch von ihrem Hund haben, dass der halt total dominant und ja herrisch und ist und dass sie eben da sich besonders stark durchsetzen müssen. Und das führt dann natürlich auch bei den Menschen dazu, dass sie dann so eine gewisse Härte auch im Umgang an den Tag legen oder mit reinbringen. Und das muss dann nicht unbedingt so ganz förderlich sein, beziehungsweise bleibt dann auch mal die Freundlichkeit ein bisschen auf der Strecke.
Absolut. Und es sind ja auch viele Trainingsmethoden heutzutage, die das sicher auch zunutze machen, also die ja wirklich auch sagen, okay, wir nutzen das, dass ich mich irgendwie über das Pferd oder den Hund oder so stelle und die das eigentlich so als Grundgerüst haben, ne, mit, sei es jetzt Gehorsam oder wie auch immer, das Pferd darf dieses nicht und jenes nicht, weil sonst hat man dann seinen Status irgendwie verloren oder wenn das Pferd das macht, dann sieht es dich, dann respektiert es dich nicht und das darfst du dem nicht durchgehen lassen. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Methodiken auch, die halt darauf basieren.
Ja, genau. Ja, da wird dann auch viel mit dem Thema Angst gearbeitet. Ne? Also dann wird gesagt, wenn du das und das durchlässt oder das und das zulässt, dann respektiert es Pferd oder der Hund dich nicht. Also das sind wirklich, das ist wirklich komplett gleichzusetzen.
Kann man einfach sagen, das Tier, das ist eigentlich fast
genau, egal. Richtig, das Tier respektiert dich dann nicht. Und dann wird ganz viel mit dem Thema Angst im Kontext, weil dann kann es auch gefährlich werden.
Ja.
So, ne? Wenn es dich nicht respektiert, dann hast du nicht die Kontrolle und dann kann es auch gefährlich werden. Das ist so ein bisschen so der Wirkungshebel, der dann, glaube ich, auch funktioniert in ganz vielen Fällen und dann auch bei den Menschen häufig ja wie so eine Art Druck auch ausübt, dass dann halt, okay, nee, dann muss ich das machen, weil sonst passiert ja hier irgendwie eine Katastrophe. Ne?
Absolut, ja.
Genau. Ja, wir wollen uns jetzt mal so als nächstes ein bisschen damit befassen, wo diese ganze Thematik so seinen Ursprung hat, weil ja, wir haben jetzt schon festgestellt, dass es ziemlich weit verbreitet ist, sowohl in der Hundewelt als auch in der Pferdewelt. Und also diese lineare Rangordnung und das Bild vom Alpha-Wolf oder auch Alpha-Hund ist ja wirklich etwas fast Übliches, kann man sagen. Genauso wie du es eben erwähnt hast mit dem Leithengst. Du kannst gerne einmal den Anfang machen. Mhm. Ich meine, es startete tatsächlich in den 20ern mit der Hackordnung der Hühner, worauf dann alles so weiter lief. Wie sind da so deine Kenntnisse zu den Anfängen?
Genau, also in 1900, lass es 22 sein oder so, gab es jemanden, der bei seinen Hühnern eben beobachtet hat, dass es eine gewisse, ja, er hat es dann Hackordnung genannt, gibt. Und zwar, dass ein Huhn quasi das nächste pickt und das Huhn pickt dann wieder das nächste und das wieder. Also es ist eben wie eine Reihenfolge von, ja, das eine Huhn hackt auf das andere ein und das wieder auf den nächsten. Aber es wird niemals quasi umgekehrt. Also es gibt immer einen, der ganz oben steht, der immer quasi auszahlt und einer, der ganz unten steht, der immer kassiert. So. Und das war so das allererste Mal, dass es einfach nur noch relativ neutral beschrieben wurde, dass es eben so eine Reihenfolge gibt von, wie auch immer man das nennen mag, also dass die Hühner sich eben da gegenseitig irgendwie so gehackt haben.
Also von einer gewissen Machtstruktur könnte man vielleicht da schon auch sprechen, oder? Also
ja, genau. Also es war einfach so die Beobachtung, dass man gesagt hat, okay, es gibt ein Huhn, was halt sozusagen den größten Vorteil hat, weil es kriegt nie irgendwas ab.
Ja.
Und die anderen Hühner kriegen halt entsprechend ihrer Stellung oder ja, ihrer Rangordnung, wie auch immer man es nennen möchte, Hackordnung, kriegen dann halt jeweils einen auf den Deckel. Und das war so das erste Mal, wo das dann so aufgetaucht ist, auch dieser Begriff Hackordnung, das kennt man ja vielleicht auch noch so im Sprachgebrauch. Und von da aus ging es dann weiter, so in verschiedenen Tierarten, ob es jetzt Beobachtung bei Pavian war, dann auch eine große Studie, wo man in einem Zoo, irgendwo in England oder so, wo man eben Paviane beobachtet hat und da dann auch gesagt hat, okay, es gibt einen Alpha, einen Chef, der halt Zugang hat zu allen Weibchen, der das beste Futter kriegt, der die besten Schlafplätze kriegt und so. Das war dann so auch eine große Studie als nächstes und dann hat sich das ja so ein bisschen auch aufgeteilt auf die Hundewelt, wo du dich ja dann auch auskennst und die Pferdewelt, wo es dann immer mehr Studien gab, die halt Tiere unterschiedlicher Arten beobachtet haben und da eben auf diesen Aspekt geguckt haben, gibt es ein Tier, was halt oben steht und irgendwie die meisten Vorteile hat und andere da auch irgendwie von abhalten kann, dann eben Zugang zu einem Weibchen zu haben oder zum Futter.
Ja, genau, also richtig, also wenn ich das dann so richtig verstehe, ist es ja dann, geht es ja dann schon um eine Art der linearen Rangordnung, ne? Also man hat so eine lineare Struktur und dann ist derjenige, der halt oben steht, hat halt die Verfügbarkeit über die Ressourcen, die er dann halt benötigt oder die jeder eigentlich benötigt, um seine Bedürfnisse natürlich zu stillen. Und die unten stehenden haben dann tendenziell eher so das Nachsehen. Also die Schwächeren und die Stärkeren stehen oben und die Schwächeren sind eher unten angeordnet.
Genau, und dass das halt auch dann eben, ich sag mal, durchgesetzt wird durch Androhung von, weiß ich nicht, Gewalt oder also einfach auch Drohgebärden und dass dann derjenige, der halt dann sozusagen der Unterwürfige ist, in irgendeiner Form eine Verhaltensweise zeigt, die sagt, okay, ich lasse dir hier den Platz oder ich lasse dir das Futter, ich weiche. Und das hat man dann eben so interpretiert, dass es eben jemanden gibt, der dann rangniedriger ist, der dem dann ausweicht und dem ranghöheren sozusagen den Zugang zu den Ressourcen überlässt.
Ja, ja. Und genau, und als Basis auf dieser Hackordnung von dieser Hühnergeschichte hat dann 1940 eigentlich Rudolf Schenkel im Zoologischen Garten Basel auch seine Beobachtung nämlich an Wölfen getätigt. Also seine Grundlage, mit denen er praktisch angefangen hat, die Wölfe zu beobachten, war tatsächlich auch genau diese Hackordnung unter den Hühnern. Und genau, der hat auch ähnliche Beobachtungen gemacht. Also hat halt häufig aggressive Auseinandersetzungen unter den Wölfen festgestellt und hat dann eben auch festgestellt, dass es immer derselbe ist, der sich da behaupten kann und immer dieselben, die das Nachsehen haben. Und hat eben dann auch auf Basis dieser Beobachtung eine ganz klare lineare Rangordnung aufgestellt, die Position halt beschrieb. Und und dann ging es weiter, dass tatsächlich 30 Jahre später, also sicherlich wurde dann da in der Zwischenzeit natürlich schon ganz viel damit weitergearbeitet. Um die 70er Jahre hat dann ein Herr David Misch, ich kann diesen Namen wirklich immer nur sehr schwer aussprechen, er ist so kurz, aber es ist trotzdem schwierig auszusprechen, ich weiß auch nicht. Also er ist M-E-C-H geschrieben, also damit ihr ungefähr wisst, was ich hier versuche zu sagen. Genau, und der hat in Minnesota ebenfalls Wölfe beobachtet und hat tatsächlich auch bei den Wölfen diese Struktur und das, was eben der Herr Dr. Schenkel festgestellt hatte, eigentlich bestätigt. Und was der Herr David Misch noch gemacht hat, er hat eben ein Buch geschrieben über diese, beziehungsweise es ging in diesem Buch komplett über die Ökologie und das Verhalten des Wolfes, aber eben auch war eben auch diese Rangordnungsgeschichte und diese soziale Struktur, die das ja eigentlich beschreibt, war eben auch Teil des Buches. Und dieses Buch war sehr, 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 sehr erfolgreich, wurde mehrfach ausgezeichnet. Es wurde mehrere Millionen Mal verkauft, ist auch heute immer noch erhältlich. Ich habe das mal gegoogelt, ich habe jetzt vor ein paar Monaten nämlich genau zu diesem Thema Dominanz und Rangordnung einen Vortrag gehalten. Und da habe ich mich nochmal sehr in das Thema reingefuchst und bin auch dann über dieses Buch gestolpert. Und es ist tatsächlich noch erhältlich. Natürlich gibt es mittlerweile ein paar Neuauflagen, aber wird noch viel gehandelt, auch nochmal so auf dem Secondhand-Markt. Ja, das waren einfach schon irgendwie auch bahnbrechende Erkenntnisse, die sehr, sehr beliebt auch irgendwie gewesen sind. Und da muss man sich auch vorstellen, in den 70ern, das war natürlich dann auch so eine Zeit, wo der Hund auch anfing, so ein bisschen Familienhund vielleicht zu werden, wo die Menschen auch anfingen, sich irgendwie auch mehr zu interessieren. Also nicht nur die Wissenschaftler, sondern eben auch tatsächlich die ganz normalen Normalos, die halt Hundehalter sind, ne? Ja, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, das macht ja was mit uns Menschen, wenn wir so auf die Tiere gucken. Ja, wie würdest du sagen, also was würdest du jetzt sagen, wie wirkt sich das so aufs Miteinander aus, wenn man jetzt da von Dominanz spricht und eben von Durchsetzen und so weiter. Wie wirkt sich das aus Miteinander von Mensch und Pferd aus?
Ja, also wenn man sich auch mal so ein bisschen anguckt, was so das Wort dominieren oder Dominanz halt auch heißt, das ist ja abgeleitet wieder von einem lateinischen Wort, was man dann auch mit herrschen übersetzen kann. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich in einer Beziehung bin mit einem Pferd oder einem Hund und ich gehe davon aus, hier müssen wir jetzt klarstellen, wer von uns der Herrscher ist und wer halt dann der Ergebene oder wie auch immer man es nennen mag, dann bin ich ja immer auch so ein bisschen in dieser Situation, dass ich erwarte, dass ich mich beweisen muss oder ich werde untergebuttert. Also ich bin quasi immer in so einem Machtgefüge, auch in so einer Art, vielleicht immer so ein bisschen unterschwelligen Konflikt, weil ich denke immer, nee, ich muss jetzt mich aber hier beweisen und ich muss das zeigen. Und man sagt ja auch bei Pferden dann oft, ja, der testet dich jetzt, der versucht jetzt mal zu gucken, weiß ich nicht, ob wie das ist mit dem Respekt oder der Dominanz. Also ich gehe quasi durch die Welt und erwarte immer, dass mein Gegenüber mir irgendwie was Böses will und mich irgendwie unterwerfen will und so. Und wenn ich es nicht zuerst tue, dann bin ich halt nachher der Belackmeierte.
So. Man ist in einem permanenten Kampf, ne, so ein bisschen.
Ständig, ja. Und ich finde, man läuft ja dann auch so mit dem Blick halt durch die Welt oder durch die Pferdewelt oder Hundewelt und bekommt das ja auch oft dann einfach reflektiert von seinen Reitlehrern oder Trainern oder auch Mitmenschen im Stall rundherum. So, das darfst du dem nicht durchgehen lassen. Und dann denkt man natürlich auch von sich so, ja, wenn ich das jetzt, also wenn die anderen jetzt sehen, dass mein Pferd, weiß ich nicht, ich habe den jetzt am Strick und der rennt jetzt einfach irgendwo hin, wo ich gar nicht hin möchte und das sieht jetzt jemand, so was sagt denn das über mich aus?
Ne?
So,
ja, schwach.
Genau, ich bin schwach, ich habe den nicht im Griff, ich lasse mich rumschubsen, ich habe keine Kontrolle und so, ne? Und der dominiert mich, der ist halt irgendwie stärker, schlauer, was weiß ich. Also es ist natürlich auch so diese, ja, einmal dieses, ich habe die ganze Zeit so eine gewisse Anspannung und denke, ich muss mich hier beweisen, ich muss der Bessere, der Herrscher sein, der Dominante. Und natürlich auch das Bild, was gebe ich nach außen ab? Also was haben meine Mitmenschen für einen Eindruck, ob ich jetzt eine starke Persönlichkeit bin oder ob ich mich rumschubsen lasse von meinem Tier?
Ja, von einem Tier.
Genau, von einem Tier, wo ja doch eigentlich der Mensch in unserer Gesellschaft
sowieso der Herrscher ist.
Immer, über alles. Ja. Krone der Schöpfung und so weiter. Ja, und das ist halt, also wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, das begründet halt auch ganz viel im Umgang, wie wir mit den Tieren umgehen, weil es ja immer ein Durchsetzen ist, ein irgendwie Grenzen oder Regeln aufstellen und die müssen befolgt werden, immer und zwar ohne Ausnahme, sonst bin ich halt nicht der Chef.
Ja, genau. Und dann kommt wieder das Thema, ne? Dann kann es gefährlich werden und so weiter und so fort. Und es ist ja, finde ich, auch auf so einer persönlichen Ebene, dieses sich persönlich in Frage gestellt fühlen vom eigenen Tier ist ja auch kein schönes Gefühl. Ist man halt ständig in diesem nicht nachgeben dürfen, keine Schwäche zeigen dürfen, immer in diesem Behauptungsmodus im Endeffekt, was auch einfach ja überhaupt gar kein angenehmer Zustand eigentlich ist.
Nee, ne? Überhaupt nicht, wenn man sich das so bewusst macht. Ich meine, viele von uns, wenn wir jetzt so in der Pferde- und Hundewelt unterwegs sind, dann ist das halt einfach der Ton, der überall herrscht und man macht sich darüber keine Gedanken. was das eigentlich ja so, also wie sich es auch für einen selber anfühlt. Oder es gibt natürlich einige, die da draußen unterwegs sind, die das schon in sich vielleicht nicht so angenehm finden, in diesem Zustand zu sein.
Manche sind es auch, glaube ich, einfach gewöhnt.
Natürlich,
also ich glaube, manche sind es wirklich gewöhnt und die merken das dann gar nicht mehr so sehr. Und ich habe tatsächlich in meinem Kundenkreis öfters schon erlebt, dann waren die Leute auf der feldfesten Überzeugung, ja, der ist super dominant. Ja gut, das war dann vielleicht ein unkastrierter Rüde, aber das heißt ja noch lange nichts. Und ich habe diesen Hund aber dann als total aufgeschlossen, schon fast eher so ein bisschen devot erlebt. Und ja, der hat sich schon getestet natürlich an den ein oder anderen Stellen. Was das ja dann nochmal so bedeutet, da kommen wir dann ja später nochmal kurz zu. Aber alles andere, als hätte ich diesen Hund als dominant bezeichnet. Also wirklich nicht im Ansatz. Und deswegen, da war ich schon oft überrascht, wie dann Menschen auch auf solche Schlüsse kommen. Und häufig wird das dann, glaube ich, auch schnell und leicht gesagt, auch gerade von Trainern, weil in den Fällen war es häufig so, dass die Menschen gar nicht selber drauf gekommen sind, sondern vorher halt schon irgendwie im Trainingsumfeld waren, ob es jetzt in der Hundeschule gewesen ist und zum Teil sogar schon in Welpengruppen den Menschen gesagt wird, oh, das ist aber eine, musst du aber aufpassen, wenn du da musst du aber gucken, da mit dem kriegst du noch Spaß. Halt diese ganzen Sprüche, was dann natürlich dazu führt, dass die Leute ein Bild von ihrem Hund kriegen und eben so eine Härte in ihrer Haltung halt entwickeln. Und das kann meiner Meinung nach schon ziemlich beziehungsschädlich sein und entspricht dann auch nicht wirklich dem tatsächlichen Bild dieses Tieres. Also der wirkliche Hund oder der er dann eigentlich ist, wird dann auch überhaupt gar nicht mehr gesehen, weil das dann auch dadurch, dass da ja dann so eine Sorge und so eine Angst irgendwie mitschwingt, überlagert das dann auch ganz viel, so tatsächlich die Eigenschaften dann irgendwie zu sehen. Ne?
Total. Also es ist ja, wenn jemand dir sagt, ja, dein Hund oder dein Pferd, oh, der ist aber dominant, da musst du aber aufpassen. Ich meine, man kann sich das ja vorstellen, du bist irgendwo im Urlaub und läufst eine Straße lang und dann sagt dir irgendjemand, oh, an der Straße musst du aber aufpassen.
Ja.
Du achtest nicht mehr darauf, wie schön alles um dich rum ist, sondern du bist nur noch in dem Gedankenzustand so, oh mein Gott, gleich passiert was, ich muss gewappnet sein und so.
Im Alarmmodus, ne?
Immer im Alarmmodus und man interpretiert natürlich auch Dinge ganz anders. Also wenn ich mit dem Blick darauf gehe, mein Pferd ist dominant und der macht jetzt irgendwas, der hält nicht still beim Hufe auskratzen oder was, dann kommt bei mir direkt der Gedanke, oh, das macht der, weil der so dominant ist.
Ja.
Und ich sehe natürlich jede Verhaltensweise in dem Licht und
sehe
nichts anderes mehr, sondern und denke immer, oh Gott, jetzt macht er irgendwas Schlimmes, weil der ist dominant und der will mich jetzt hier gerade fertig machen. Und dann mischt sich natürlich Obacht-Haltung mit, jetzt muss ich dagegen gehen, mit Kampf. Und das ist halt eine Mischung, mit so jemandem oder so eine Freundschaft möchte ich jetzt nicht haben mit einem Menschen, wo ich die ganze Zeit denken muss, um Gottes Willen, der will mir gleich was Böses und dann muss ich dem hier irgendwie in die Schranken weisen.
Ja, der wartet nur auf den Moment, wo du Schwäche zeigst,
und
wo ich mich drüber stellen kann. Ne?
Ja.
Richtig, ja. Also genau, ich glaube, man hört schon raus, dass das eigentlich so eine Grundbasis ist, mit seinem Tier entweder in ein Gegeneinander zu geraten oder vielleicht auch die Hebelwirkung eben ist, um genau in ein Miteinander zu kommen. Genau, also wo man natürlich noch einen klaren Unterschied ziehen muss, ist halt, dass wir natürlich mit unseren Hunden ein bisschen anders leben. Also unsere Hunde sind natürlich, oder wir sind für unsere Hunde das Rudel und die Gruppe. Und bei einem Pferd ist es natürlich ein bisschen was anders, weil das hat ja im besten Fall, sag ich mal, kommt natürlich ein bisschen auf die Haltungsform an, aber ja auch irgendwie seine eigene Herde und verbringt, wenn sie Glück hat, halt mit seinem Menschen dann täglich vielleicht 1-2 Stündchen. Und der Hund oder der Mensch ist ja dann für den Hund fast 24/7 präsent. Von daher ist da einfach so ein bisschen so ein Unterschied, was auch das Zusammensein natürlich nochmal ausmacht. Aber auf der Beziehungsebene löst es genau das Gleiche aus. Ne? Also das Bild, was das Tier eben auch von uns bekommt, wenn wir in so einem alarmierenden Zustand sind oder eben das immer mit so einer Härte und so einem Misstrauen ja schon fast betrachten, ist das dann wieder etwas, was da nicht so großartig unterschiedlich ist, nur dass der Hund eben viel, viel stärker der Geschichte ausgesetzt ist in der Form, wie er halt mit dem Menschen zusammenlebt. Das Pferd hat mehr Pause vom Menschen dann in dem Moment. Und genau, weil es gibt ja in dieser ganzen Forschungsgeschichte ja einen wirklich brisanten Wandel, kann man ja sagen. Ne? Mhm. Weil derselbe Herr David Misch, den ich nicht aussprechen kann, der ja in den 70er Jahren praktisch ja diese lineare Rangordnung bestätigt hat, hat ja eigenständig und selbst in den irgendwann zwischen 80er und 90er Jahren seine eigenen Erkenntnisse widerrufen, weil er nämlich selber festgestellt hat, beziehungsweise hat er in den 80er Jahren, so war es genau, in den 80er Jahren hat er begonnen, nämlich erstmals Wölfe in Kanada zu beobachten. Und das war tatsächlich erstmalige Beobachtung an frei lebenden Wölfen. Und da hat er dann festgestellt, hoppla, wenn die frei leben und ja, genügend Ressourcen zur Verfügung haben, soziale Strukturen halt wachsen und nicht von Menschen zusammengewürfelt werden, bildet sich plötzlich ein ganz anderes Bild ab, nämlich von familiären Strukturen. Es ist wesentlich weniger Aggression vorhanden. Man stellt schon fast irgendwie ein Wohlwollen auch zwischen den einzelnen Rudelmitgliedern dar. Und man hat einfach das Bild plötzlich vom Familienverbund gehabt und überhaupt nicht mehr, also gar nichts mehr von Macht und Unterdrückung. Also genau, ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ein riesengroßer Skandal oder was auch immer gewesen sein müsste. Trotzdem weiß man davon so gut wie nix.
Ja, also das ist wirklich für, ich sag mal, Wissenschaftler, die forschen und die ihre Arbeiten auch publizieren, ist das halt, also ich weiß nicht, wie viele andere Leute das jemals gemacht haben, aber seine eigene Forschung zurückzunehmen oder zu sagen, ja, ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler gemacht, das ist halt schon sehr ungewöhnlich, weil man natürlich auch, also das ist die Arbeit, die man rausbringt und da ist auch ein gewisses Prestige dran gekoppelt und du hast es ja eben erwähnt, sein Buch ist immer noch unterwegs und ich weiß nicht, wie viel der davon verkauft hat, aber sich dann nachher öffentlich hinzustellen und zu sagen, sorry Leute, da habe ich was, also ich habe es falsch verstanden, ich habe das auch einfach unter falschen Bedingungen betrachtet, weil ja, das einfach nicht vergleichbar ist in einem Szenario, wo die Wölfe in Gefangenschaft leben, mit einem Szenario in Kanada, wo sie ihren natürlichen Verhalten nachgehen können. Und das ist halt schon eine wirklich sehr, sehr große Sache. Also als ich das erste Mal gelesen habe, da dachte ich so, wow, also das...
Hut ab, ne?
Ja, wirklich. Ja, also das zu machen, das, ja, das erfordert wirklich Mut. Und es ist halt dann wirklich schade, dass das so gar nicht die Runde gemacht hat, im Gegensatz zu seinem ersten Buch, was er da publiziert hat. Mhm. Weil das halt auch bei der Pferdebeobachtung ist es genau das Gleiche. Also man kann eine Pferdeherde, die zusammengewürfelt ist, die unter überhaupt nicht mehr natürlichen Bedingungen lebt, halt überhaupt nicht vergleichen mit einer wild lebenden Herde. Also so wie du auch gesagt hast, Pferd und Hund, das ist ja da einfach wirklich sehr gut vergleichbar, auch wenn es das eine ein Raubtier ist und das andere halt ein Beutetier oder ein Fluchttier. Aber ja, es gab auch eine Studie an Pferden in den 70er Jahren, weil man eben diese ganze Dominanz- und Rangordnungsgeschichte wollte man sich angucken und man hat festgestellt, wenn die Pferde einfach so auf der Wiese stehen und grasen, ja, dann gibt es nicht viel Aggression. Also konnte man daran halt auch nicht viel studieren. So. Mhm. Und man hat dann Szenarien erzeugt, um quasi künstlich Aggressionen hervorzurufen, damit man dann studieren kann, wie die Dominanz und die Rangordnung ist. Und es gab halt einen Test oder eine Studie in den 70er Jahren. Da hat ein Team 20 Vollblut-Jährlinge, also Pferde, die ein Jahr alt sind, genommen, hat diese 20 Pferde 18 Stunden hungern lassen und hat dann jeweils zwei Pferde rausgenommen und hat einen Eimer irgendwo auf eine Wiese oder was auch immer gestellt. Und in diesem Eimer war, ich weiß nicht was, Hafer oder irgendwas, was halt auch relativ hochwertig ist am Futter. So, und diese Tiere hatten natürlich jetzt 18 Stunden nichts gegessen und hatten eine einzige Ressource und haben sich natürlich total um das Futter gekloppt. Und man hat jede mögliche Paarung aus diesen 20 Pferden genommen, hat immer zwei genommen, hat geguckt, wenn die sich streiten, wer gewinnt, wer darf halt fressen und wer verliert. Und haben dann, nachdem sie das mit allen Pferden gemacht haben, gesagt, okay, hier ist unsere Rangordnung. Also das Pferd A, der hat jetzt, was weiß ich, am häufigsten den anderen getreten, gebissen, der hat immer als erstes gefressen, also ist der Herdenchef. Der
sich ist durchgesetzt der Boss. Halt immer.
Genau. Und der halt am wenigsten fressen konnte oder der nie dran gekommen ist, der ist halt der Rangniedrigste. So, jetzt muss man sich halt überlegen, ob das eine realistische Situation ist, die Pferden in der Wildnis begegnen wird.
Nein.
Eher nicht. Ja. Und durch diese Studie, die gemacht haben, wurde halt in der Pferdewelt dieses Ganze, oh, es gibt eine Rangordnung und eine Dominanz, weil es ist ja auch oft so, dass Wissenschaftler irgendwelche Studien machen, dann finden die was raus und es wird halt von der Öffentlichkeit natürlich immer nur so stückchenweise vielleicht wahrgenommen oder auch von den Medien etwas anders dargestellt und dann hieß es halt, okay, Pferde haben eine Rangordnung, aber was man halt mit dieser Studie eigentlich gemacht hat, ist, man hat halt keine Rangordnung beobachtet, sondern man hat eine kreiert.
Also ja,
man
hat richtig,
ja. einfach so eine unnatürliche Situation geschaffen, wo die Ressourcen so knapp sind.
Mhm.
Und genau wie du halt gesagt hast, also es gibt mittlerweile viele Ethologen, das sind Verhaltensforscher, mhm. also Biologen, die sich auf Verhalten konzentrieren, mhm. die angefangen haben, wirklich auch wilde Tiere zu beobachten, so wie ja, ja da auch mit den Wölfen.
Ja.
Vorher war es eben einfach viel in Zoos, in irgendwelchen Reservaten,
mhm.
Unter Bedingungen, wo der Mensch ganz, ganz stark eingreift.
Ja, und auch Einfluss genommen hat, ne? Auch welche Tiere kommen überhaupt zusammen. Ne?
Ja, genau, ja. das ist ja mhm. ein Riesenfaktor, also
ja.
beim Wolf wie beim Pferd. In der Natur haben wir Familienverbunde,
ja.
also nicht... wie jetzt hier im nächsten Pensionsstall, wo jeder irgendwie seine Pferde mitbringt und dann ziehen die dann nach 2 Wochen wieder aus und dann kommt mhm. das nächste, sondern die leben halt in Familien verbunden. Die haben wahnsinnig viele Ressourcen, die haben Platz.
Ja, Raum ist eben auch eine Ressource, das darf man halt auch nie unterschätzen. Ne?
Ja, Raum, Futter, Zugang zu anderen, also Familienmitgliedern mhm. oder...
Sozialpartner.
Genau, Sozialpartnern.
Wasser.
Wasser, Lauf, also Bewegungsfreiheit
mhm.
und so, das sind ja alles Dinge, die wir Menschen leider, also leider oft nicht bieten können, so wie
ja.
es halt in der Wildbahn ist. Und dementsprechend findet man halt zwischen Studien, die in der Wildbahn gemacht werden und die, die halt unter Bedingungen gemacht werden, die etwas künstlicher sind oder
mhm.
in dem Fall mit der zitierten Studie ist auch sehr künstlich,
ja.
Findet man halt einfach ganz, ganz starke Unterschiede in diesen Fragen, gibt es Dominanz und gibt es eine Rangordnung?
Mhm, ja, was ja auch klar ist. Ne? Ich finde immer, das, was diese ganzen Studien am allermeisten hervorbringen und was aber, finde ich, immer sehr, sehr wenig Berücksichtigung findet, ist eigentlich der Fakt, dass Verhalten eben nicht an das Individuum geknüpft ist, sondern eben an die Situation und an die Gegebenheiten. Ne? Also Krieg zum Beispiel ist ja auch ein Ergebnis von Ressourcenknappheit. Ne? Also auch Menschen fangen an, sich die Köpfe einzuschlagen,
ja.
wenn es nicht genügend Ressourcen gibt. Von daher, weil es einfach überlebenswichtig ist. Und in dem Moment, wo das Leben auf dem Spiel steht, ist klar, in dem Moment gewinnt dann der Stärkere.
Ja, und ich denke auch, dass bei uns ist ja, heißt es ja dann auch oft, der Herdenchef ist oder der Rudelchef
mhm.
oder so, das ist auch der Anführer.
Ja.
So, das ist der, du musst irgendwie dein Pferd oder deinen Hund führen und du musst
mhm.
Führungsqualitäten haben und so. Und wenn man sich aber jetzt überlegt, also derjenige, der sich durch Gewalt und Aggression durchsetzt, um Futter zu bekommen,
ja.
ist halt nicht, der hat jetzt nicht die besten Führungsqualitäten, sondern der ist derjenige, der in dem Moment vielleicht die meiste Kraft hat,
ja.
die meiste Motivation, an das Futter zu kommen,
mhm.
kann ja auch sein.
Mhm.
Es ist ja immer im Kontext bezogen und das heißt ja.
ja
nicht, dass der jetzt für die ganze Gruppe die besten Entscheidungen trifft, sondern das ist halt wie jemand, der mobbt, also der einfach...
Genau, und das macht er in dem Moment ja auch nicht. Ne? Also das ist ja eigentlich, das beschreibt ja eigentlich ein total, also ein sehr stark egoistisches Vorgehen.
Ja.
Und es ist ja überhaupt gar nicht, das ist ja gar keine soziale Entscheidung, weil wenn derjenige ist ja dann nur an seinen eigenen Interessen in dem Moment gerade interessiert und im Zweifel halt dann auch an seiner Macht.
Absolut.
Und das hat ja dann gar nichts mehr mit sozialer Struktur eigentlich zu tun. Ne?
Ja. Ja, und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn wir jetzt zum Beispiel die Pferde in den Reitstellen angucken, die dann vielleicht auf einer Wiese stehen, wo eine Heuraufe drauf ist oder ein Trog zum Trinken oder sowas. Und wir sehen dann, die Pferde scheuchen sich und der eine ist halt derjenige, der am meisten die anderen bewegt. Das ist ja auch
mhm.
immer so
eine
sehr beliebte,
ja.
genau, eine sehr beliebte Methodik im Pferdetraining, wer bewegt wen. Und daraus leiten wir ja dann oft ab, ah ja, das ist der Chef und
mhm.
das ist der Leithengst, in Anführungszeichen Hengst oder die Leitstute oder so. Aber ja, das ist halt, also wie gesagt, das hat nichts mit Führungsqualität zu tun. Das ist auch vor allen Dingen ein erlerntes Verhalten. Also Pferde,
mhm, klar.
genau wie Hunde ja auch,
ja.
lernen. Und Futter ist halt einfach ein sehr, sehr starker
Verstärker. Ja.
Das heißt, das Pferd, was lernt, ich bekomme durch Aggression jetzt mehr von, weiß ich nicht was, vom Heu, von der Wiese, vom
mhm.
Hafer oder keine Ahnung, wird natürlich in dem Moment belohnt, in dem es an das Futter kommt und wird diese
ja.
Verhaltensweise verstärken.
Ja,
klar
häufiger
und
zeigen.
Mhm. Das Tier, was halt weichen muss, was vielleicht im schlimmsten Fall auch noch einen Tritt oder einen Biss oder sowas abbekommen hat,
mhm.
das wird diese Situation vermeiden. Das
mhm.
heißt, diese,
ja.
man kann es ja nicht mal Beziehung nennen, aber dieses Verhalten zwischen diesen beiden
ja.
Individuen wird sich verfestigen und verstärken.
Mhm.
Und unsere Interpretation, weil wir natürlich mit dem Dominanzgedanken darauf und Rangordnungsgedanken
ja.
drauf schauen, sagen wir halt, okay, das eine Pferd ist das Ranghöhere, das andere das Rangniedrigere. Aber
mhm.
es ist wirklich ein erlerntes Verhalten.
Ja, beziehungsweise schwingt das sicherlich dann auch noch mit rein, wie sie sich dann halt gegenüber dem Futter verhalten. Ne? Also
ja.
der eine hat einen Misserfolg, der andere hat halt einen Erfolg. hat dann natürlich auch einen Lerneffekt, das ist logisch. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass es gar keine Dominanz gibt?
Also es ist von der Begrifflichkeit ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich bin jetzt selber keine Verhaltensbiologin. Ich mache auch keine Studien an wildlebenden Pferden.
Kann ja noch kommen.
Genau, aber es gibt eben die jetzt da draußen sind und die Pferdeherden anschauen. Und die sagen halt innerhalb einer Herde, und das ist ja dann in dem Sinne ein Familienverbund, gibt es keine festen Dominanzhierarchien. Sondern es ist eben, wer bewegt wen oder wer hat jetzt welchen Zugang zu welcher Ressource, ist kontextabhängig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Herde hat und man hat eine Stute, die einen Fohlen dabei hat. Diese Stuten geben Milch, die werden einen höheren Wasserbedarf haben und sind zum Beispiel diejenigen, die dann initiieren, zur nächsten Wasserstelle zu laufen. Das ist in dem Sinne dann aber nicht die Leitstute, die alle Entscheidungen für die Herde trifft, sondern die in dem Moment das größte Bedürfnis hat. Ja. Und damit die Entscheidung trifft und da es Herdentiere sind, werden sie halt folgen. Was es aber wohl gibt, ist, dass wenn mehrere Herden oder zwei Herden aufeinandertreffen, dass es dann schon eine gewisse, ich tue mich ja mit den Worten so schwer, mit Rangordnung, aber ja. dass es eine gewisse Ordnung gibt ja. zwischen diesen beiden Herden, aber nicht innerhalb einer Herde. Also das ist so das, was sich wohl so ein bisschen rauskristallisiert. Wenn also viele Pferde irgendwo aufeinandertreffen, weil, weiß ich nicht, es gibt nur noch eine Wasserstelle im Sommer, im Hochsommer, dann kristallisiert sich unter den Herden schon eine Reihenfolge heraus, wer wann Zugang zum Wasser hat, aber innerhalb einer Herde gibt es das, so wie wir das verstehen, als Dominanz gibt es das nicht.
Ja, das ist eigentlich auch wieder übertragbar, wie es halt tatsächlich auch bei den Hunden so ein Stück weit ist, weil eben Dominanz mehr situativ auftritt. Ne? Also natürlich gibt es auch Entscheidungsträger, oft aber auch aus einer Situation eben heraus und gar nicht allgemein, sondern man kann das vielleicht zum Teil auch auf Unternehmensstrukturen übertragen, dass jemand, der sich einfach gut mit irgendetwas auskennt, dann vielleicht einfach die Entscheidung trifft oder wie du es gerade beschrieben hast, einfach der mit dem größten Bedarf gerade mal die Entscheidung trifft, wir latschen jetzt hier mal gemeinsam zum Wasser. Genau, nehmen wir jetzt mal vielleicht das Beispiel sogar Straßenhunde, wenn halt kein menschlicher Einfluss von außen unbedingt da ist, setzt sich dann nicht der durch, der tatsächlich pauschal stärker ist, sondern häufig derjenige, der das größere Bedürfnis danach aktuell hat. So, das heißt, geht es um Futter, setzt sich wahrscheinlich der durch, der gerade den größeren Hunger hat, weil der einfach in dem Moment gerade auch bereit ist, das größere Risiko einzugehen, und der weniger Hunger hat, wird tendenziell eher zurückstecken, weil der einfach nicht so risikobereit in dem Moment ist und niemand von beiden hat im besten Fall Bock auf eine Verletzung. Und deswegen gibt es da eigentlich dann auch ganz schöne und auch zum Teil super respektvolle Unterhaltungen. Und vorhin in deinem Beispiel hast du ja gesagt, das waren ja dann auch Jährlingshengste, die da zusammen... Hengste waren das richtig?
Oder das weiß ich gar nicht.
Jährlinge aber, auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich Hengste.
Genau, und das muss man ja auch nochmal berücksichtigen. Das sind ja dann auch noch gar keine ausgereiften Persönlichkeiten. Das heißt, wir können ja auch mal die Dominanz und der Rangordnung einer Kindergartengruppe herstellen.
Ja.
Das wäre dann ungefähr so vergleichbar, denke ich. Das ist dann halt immer so eine Sache. Und gibt es schon, aber es kann immer nur einer in einer Situation dominieren, so wenn man schon so möchte. Ne? Aber es ist nie an eine Person geknüpft. So. Es wird immer einen geben, der auch stärker ist. Also genau, es gibt nicht den dominanten Hund. Gibt es schon auch, dass Hunde dann so versuchen, auch so ein bisschen zu schauen, wie einflussreich bin ich vielleicht auch innerhalb meiner Gruppe. Aber das hat nicht den Aspekt der Macht, sondern eher so den Aspekt der Verantwortung tatsächlich. Ne? Dieses Statusbezogene oder beziehungsweise auch das Streben auch nach Anerkennung und Status, das ist schon so ein bisschen auch ein Grundbedürfnis. Aber das hat eben nicht den Aspekt, ich will mich hier gegenüber allen durchsetzen und nur meine Interessen an die Spitze und alle anderen sind mir egal, sondern es geht dann schon auch darum, wer trägt dann Verantwortung, wenn es drauf ankommt, wer hat auch die stärkeren Nerven. Also es hat ganz, ganz viel, hat Testen auch so den, was wir dann oft so als negativ und uns in Frage stellen, betrachten, hat das ganz oft den Aspekt auch herauszufinden, was kann ich, was kannst du, einfach nur, dass man sich kennenlernt, um gut miteinander zu funktionieren gemeinsam. Genau, das hat halt viel, viel mehr den Aspekt von Beziehung herstellen eigentlich und nicht von Beziehung im Keim ersticken eigentlich.
Ja, genau. Also ich würde es auch so als ein Kennenlernen oder ein vielleicht auch abfragen, so wer bist du und wer bin ich in dieser gegebenen Situation. Also man begegnet jetzt einem unbekannten Reiz zum Beispiel und dann ist halt die Frage, okay, wer, ne, wie du gesagt hast, wer übernimmt jetzt hier in dem Fall welche Rolle vielleicht in dem Beziehungsgefüge? Ja, und das ist halt wirklich ein, ich meine, in einer Pferdeherde oder in einem Rudel, wo die intakt ist, wo es vielleicht eine Familie ist oder so, die kennen sich in- und auswendig, die verbringen ihr Leben miteinander und die Fohlen werden da geboren und gehen halt dann irgendwann mit ein paar Jahren dann wieder raus. Die wissen ja sehr genau, wer was macht und die müssen das auch nicht ständig hinterfragen und die müssen auch nicht, also natürlich, wenn die Tiere älter werden vielleicht mal, aber das ist ja, wie gesagt, keine, das, was wir haben, keine natürliche Haltung, keine natürliche Situation, egal wie gut wir es machen, wir werden da leider halt auch nie dran rankommen. So.
Ja, allein vom Platz her schon, ne? Also Pferde kommen ja, weiß ich, aus der Steppe, Prärie, keine Ahnung, endlose Weiten. Und vor allen Dingen, man hält Pferde ja nicht im Familienverbund.
Nee, leider, also, leider nicht.
Ja, also. Das gibt's ja, also habe ich noch nie gehört.
Nee, das ist halt auch so unser Umgang mit den Hengsten, der das ja auch gar nicht erlauben würde. Ne? Also ein Hengst mit einer, ich sag mal, intakten Herde machst du so ja hier heutzutage auch einfach gar nicht mehr. Ne?
Ja, genau. Und ist es denn so, dass dann, also die soziale Struktur, ja schon Familienverbund, klar, aber ist es dann so ein bisschen so ein Haremsgefüge oder ist es so, dass es einen Hengst gibt oder gibt es mehrere Hengste in einer Herde?
Es kann mehrere geben. Also das ist tatsächlich charakter- oder scheint charakterabhängig zu sein. Ich kann es ja nicht 100% sagen, weil ich bin halt kein Pferd. Aber es scheint tatsächlich eine Frage des Charakters des Hengstes zu sein. Auch wie viele Stuten in einer Herde sind und wie viele Fohlen. Also es gibt wohl Hengste, die haben vielleicht ein oder zwei Stuten. Es gibt Hengste, die haben mehrere. Die dulden vielleicht auch noch einen weiteren Hengst. Also das ist total individuell. Ich nehme an, auch von den äußeren Gegebenheiten, wie die Ressourcen eben verteilt sind.
Und verfügbar.
Ja. Genau. Und natürlich findet auch ein Wechsel statt, dass mal eine Stute hinzukommt und die Fohlen oder wenn sie halt natürlich dann älter sind, auch abwandern und so. Das ist jetzt, findet natürlich schon auch Veränderungen statt. Aber es gibt halt bei den Beobachtungen von wildlebenden Pferden so in diesen intakten Systemen, es gibt halt fast keine schädlichen Verhaltensweisen untereinander. Ja. Also da wird jetzt nicht einer getreten oder gebissen, weil er 3 Meter zu weit rechts läuft oder so. Das, was wir ja jetzt als Mensch immer gerne kontrollieren, das gibt es ja bei Pferden einfach gar nicht. Also es macht ja auch, das hast du ja zwischendurch auch schon mal angesprochen, es macht auch einfach keinen Sinn, wieso sollten die sich gegenseitig verletzen, ihr Familiensystem oder ihre Art irgendwie, warum sollten sie selber auch so viel Energie verbrauchen, um solche Kämpfe auszuführen?
Also absolut, das, die sind ja aufeinander angewiesen. Die Gruppe braucht ja auch jedes Mitglied, ne? Also gehen wir von einem Wolfsrudel aus, die brauchen jeden Einzelnen. Die müssen gemeinsam jagen, die müssen gemeinsam die Umgebung erkundschaften, wo finden wir die nächste Nahrung, wo finden wir, was weiß ich, sichere Schlafplätze, wie können wir uns im Zweifel eben dann auch verteidigen. Und da bist du ja auf jedes Mitglied angewiesen. Sich da gegenseitig intern zu beschädigen, wäre ja absolut kontraproduktiv und absolut nicht im Sinne der Sache. Also auch evolutionär gesehen hätte sich dann ja das Leben in sozialem Verbund überhaupt gar nicht durchgesetzt, weil damit würden die sich ja selbst schaden, ne?
Ja, und ich denke auch, das kann sich jeder vorstellen, der irgendwie mal Teil eines Teams war, egal ob jetzt auf der Arbeit oder im Privaten, wenn man was erreichen will, wenn man zusammenarbeiten will und ich fange jetzt an, intern Streitigkeiten und Misstrauen und in Kämpfe reinzugehen und immer zu denken, der andere will mir was Schlechtes, ich erreiche halt einfach gemeinsam nicht so viel, wie wenn man da ein Miteinander hat und einen positiven Umgang und so. Ich denke, das kann ja auch jeder nachvollziehen und wie anstrengend es auch ist, dann nach so einem Tag auf der Arbeit oder wo auch immer nach Hause zu kommen, wenn da so soziale Spannungen sind und man sich nur streitet. Also das ist einfach...
Ja.
Es ist nicht hilfreich, egal in welcher Art.
Nee, in keiner Weise. Ja, tatsächlich. Klar, und dann nochmal natürlich das als Familienverbund zu sehen, das kommt uns dann ja auch am nächsten. Aber ich glaube, da sind auch wir Menschen mit unserem ursprünglich sozialen Gefüge auch vom Hund und auch vom Pferd gar nicht so weit entfernt. Ich denke, dass da einfach grundsätzlich gerade als Säugetier und dann auch noch in der sozialen Struktur da schon wieder sehr, sehr viele Parallelen sind, was so die Grundbedürfnisse einfach auch angeht, weil bin ich eigentlich in der Überzeugung, dass auch das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung eben genau daherkommt, weil man eben gemeinsam für sein Überleben kämpft und sich einsetzt. Und da spielen einfach ja ganz wesentliche Faktoren wie auch Harmonie eine total große Rolle. Vertrauen muss stimmen ineinander, damit das überhaupt ja miteinander funktioniert. Also man braucht ja auch eine gewisse emotionale Stabilität innerhalb einer Gruppe, damit wir überhaupt zusammen funktionieren können. Und zwar ja 24/7 in einer gewissen Weise. Ja. Ne? Da geht es ja viel eher darum, sich gegenseitig zu stärken eigentlich, anstatt sich zu schwächen.
Das wäre das Ideal. Ich meine, das hat man dann leider auch in der menschlichen Gesellschaft irgendwie nicht mehr so ganz an allen Stellen. Aber klar, also das ist eigentlich das Prinzip, nach dem wir eigentlich alle funktionieren, egal ob jetzt Mensch, Hund oder Pferd.
Zumindest im Ursprung.
Im Ursprung, ja.
Ja, genau. Bevor andere Institutionen kamen und uns andere Dinge auferlegt haben.
Ja,
ist einfach wahnsinnig spannend. Und man merkt, denke ich, auch nochmal wieder, wie viele Parallelen es da tatsächlich gibt. Genau, also bei den Wölfen ist es ja so, dass die ja wirklich im Familienverbund leben. Ne? Also da gibt es halt meistens zwei Elterntiere. Und trotzdem hat man es ja so, wenn man so das Bild von so einem Wolfsrudel hat, dann hat man ja trotzdem irgendwie so mehrere erwachsene Tiere vor Augen. Und das war tatsächlich auch damals irgendwie in der ersten Zeit auch da, als man halt angefangen hat, da zu forschen, so ein kleiner Trugschluss, dass man dadurch halt, ist das Bild halt entstanden, ach so, das sind halt mehrere erwachsene Tiere. Aber tatsächlich ist es bei den Wölfen so, dass die erst so zwischen 2 und 3 Jahren abwandern, aber ja schon mit einem Jahr ausgewachsen sind. Das heißt, man hat die Elterntiere und dann praktisch so 2 bis 3 Generationen an Nachkommen und dann halt oft noch so einen Wurf, je nachdem, was für eine Jahreszeit man halt hat als kleine Welpen. Und genau, aber solange die Nachkommen eben noch nicht abgewandert sind, unterstützen die natürlich auch schon dann die gesamte Familie. Sei es mit der Betreuung vom Nachwuchs, sei es schon irgendwie beim Erkundschaften der Umgebung oder was weiß ich, bei der Jagd. Die arbeiten dann halt wirklich da schon zusammen. Und was man da jetzt nicht mehr so ganz machen kann, ist da die Parallele tatsächlich zu den Hunden ziehen, weil da ist es dann wieder auch ähnlich bei den Pferden. Wir halten unsere Hunde meistens nicht im Familienverbund. Bei dem Hund ist es ja tatsächlich so, der ist halt ja wirklich ein absolut reines Haustier. Das heißt, den gäbe es ja ohne den Menschen gar nicht. Und der Mensch ist tatsächlich für ihn sein Familienersatz. Und der Hund kann das auch tatsächlich komplett so sehen. Also finde ich irre. Aber der Mensch ersetzt für den Hund eigentlich komplett seinen Sozialpartner. Oder beziehungsweise der Mensch ist für den Hund ein vollwertiger Sozialpartner. Braucht aber natürlich eigentlich von uns die gleichen Dinge. Also eigentlich auch dieses Miteinander, auch das Gefühl zu haben von, wir sind ja ein Team, braucht es schon auch den richtigen Blick ja auf die Sache. Ne? Hunde sind da aber auch wahnsinnig flexibel. Ne? Also auch Straßenhunde leben nicht unbedingt im Familienverband. Die schließen sich je nach Situation eben auch mal zusammen. Die tauchen sowohl einzeln auf als auch in Gruppen. Also das ist wirklich, da gibt's, also das ist so individuell, das kommt immer total drauf an, wo und welche Gegebenheiten, welche Ressourcen verfügbar sind. Es gibt ganz wenige Züchter, die tatsächlich im Familienverbund züchten. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend und auch total schön. Finde ich, wenn man denn züchten möchte, tatsächlich so ein bisschen das schönste Bild. Und da gibt es wenige von, ne, die wirklich, wo praktisch Rüde und Hündin tatsächlich zusammenleben und dann auch gemeinsam ihre Welpen aufziehen, weil auch die Rüden in der Welpenaufzucht ja Rollen übernehmen.
Ja.
Ne? Und auch da ist es eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt. Aber auch da ist dann halt wieder der menschliche Einfluss, spielt dann natürlich eine Rolle. Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es dann jetzt eigentlich ist und dass es eigentlich ein Mythos ist, was die Dominanz und auch die Rangordnung und unseren heutigen Blick darauf, was das eben noch ausmacht. Und trotzdem, wenn wir uns nochmal daran erinnern, was wir so eingangs gesagt haben, hält sich das ja einfach, ja, ich weiß gar nicht, mit was ich es vergleichen soll, wie Kaugummi in unserer Gesellschaft und in den Köpfen von den Menschen. Was glaubst du denn, warum sich dieser Mythos so sehr hält und wieso dieses Thema von Miteinander und sozialem Gefüge und was eigentlich dahinter steht und was es eigentlich bedeutet, sich so schwer nur warum sickert das so schwer nur durch oder ist es ja eigentlich fast kaum existent?
Ja, also das ist wirklich, wenn man sich ja die neueren Ergebnisse der Forschung anguckt, wirklich frustrierend, dass so wenig darüber geschrieben, gesprochen oder auch gesendet wird, dass ja wir eigentlich einen ganz anderen Umgang pflegen könnten. Und ich denke, das hat viele verschiedene Faktoren. Also so wie wir jetzt mit unseren Hunden und Pferden umgegangen sind und ich meine, ich spreche da jetzt mal für uns beide. Wir haben das ja auch gemacht. Also auch wir sind so groß geworden und haben bis zu einem gewissen Punkt jeweils in unserem Leben auch diesen Philosophien geglaubt und ja, auch einige Methoden angewendet, die darauf basieren. Also das ist jetzt nicht so, dass wir über allen stehen und sagen, oh, ne, sondern wir haben das auch alle durchlebt. So.
Ja, man hat ja auch mal angefangen.
Genau, ja. Und es ist eben, ja, es ist so weit verbreitet, also egal, welche Zeitschrift du aufschlägst oder so, es wiederholt sich überall. Und ich denke, wie gesagt, es gibt verschiedenste Faktoren. Also bei der Pferdewelt ist es bestimmt so, das haben wir jetzt auch anfangs schon erwähnt, man interagiert eben mit einem Tier, das ist groß, das ist stark. Also auch ein Shetland-Pony hat eine wahnsinnige Kraft, wenn die wollen. Und mit den Hunden natürlich auch. Also wir sind einfach als Mensch dann da so, ich sag mal, klein und schwächlich gegen so ein großes Tier. Und das ist natürlich immer so ein, ja, auch eine Angst dahinter. Ich muss es irgendwie kontrollieren. Und diese Methoden, die es halt heutzutage immer noch gibt, die halt auf diesen Prinzipien basieren, die funktionieren ja leider auch. Also wenn ich jetzt das Tier so runter mache und immer sage, quasi ich chef du nix, dann hören die auch irgendwann auf, vielleicht Sachen anzufragen oder sich auch überhaupt zu äußern. Also das finde ich halt auch das wirklich das Traurige daran, dass man eigentlich durch diese Blickweise oder Denkweise, das Tier ist dominant, das will mir was Schlechtes, ganz, ganz viele Signale überhaupt nicht erkennt. Also sei es jetzt Stress, sei es Schmerz, sei es irgendwelche anderen Bedürfnisse. Ja. Das sehen wir überhaupt nicht mehr, weil wir alles nur noch als, das ist Rangordnung und Dominanz und so abstempeln. Und dafür gibt es dann halt Methoden, die mehr oder weniger ja auch gewaltvoll sind, also die halt dann auch funktionieren. Also es ist
das kann ja auch schon eine Form der Gewalt sein, ne? Jemanden nicht zu sehen, jemanden zu unterdrücken. Also es muss ja noch nicht mal körperliche Gewalt sein. Jemanden zu ignorieren, finde ich, ist auch eigentlich eine sehr harte Form. Ne? Gibt es im Hundetraining auch ganz, ganz häufig diese Empfehlung, einfach zu ignorieren, weil ignoriertes Verhalten wird da nicht mehr gezeigt. Stimmt.
Ja.
Aber der Hund lernt eben genau, sich dann den Menschen nicht mitteilen zu können. Genau. Ne?
Ja. Und da ist halt auch wieder die Frage, ist das eine Beziehung, die ich haben möchte? Also ist das etwas, was für mich jetzt persönlich erstrebenswert ist? Und wie gesagt, ich verstehe es total, wenn man das so gelernt hat, wenn auch alle im Umfeld das so leben. Also das habe ich halt auch als sehr schwierig empfunden teilweise, wenn man das nicht so sieht und das Umfeld aber davon überzeugt ist und dann natürlich auch die Handlungen, die man selber macht, in Frage stellt.
Ja.
Also das ist halt auch, glaube ich, ein Riesending, dass wir einfach, dass das halt so populär ist, dass alle um uns herum uns das natürlich auch sagen. Und bei Pferden ist es ja nochmal ein bisschen anders mit Hunden. Also wenn ich jetzt einen Hund als Haustier habe, der lebt bei mir zu Hause, ich kann sehr viel Einfluss nehmen auf, wie lebt der Hund, mit wem interagiert der, wenn ich jetzt in einem Pferdestall bin, es sei denn, es ist mein eigener.
Ja.
Dann bin ich natürlich auch anderen Leuten ausgesetzt und anderen Meinungen, oftmals auch ungefragten Meinungen.
Ja,
Und es ist halt einfach die...
Man ist anders abhängig, ne?
Ja, total. Ja. Und wenn einem das halt ständig begegnet, so diese Meinung, dann, ja, dann bleibt es natürlich auch in den Köpfen. Und was ich eben auch denke, also einmal eben dieses, wir haben es mit einem Tier zu tun, was uns auch wirklich auch gefährlich werden kann. Das ist auch so.
Also klar, Hunde haben Zähne, richtig.
Genau. Und dass dann eben viele Methoden auch funktionieren, augenscheinlich. Wie gesagt, dann oftmals auf Kosten der Beziehung
und dem Miteinander. Und auf Kosten des Tieres und vielleicht auch dessen Wohlbefindens. Ne?
Total. Ja. Mhm. Und ich denke, dass es halt auch ein großer Faktor ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben genau nach diesen Prinzipien auch strukturiert ist. Also das geht ja los von der Politik zu unseren Firmen, wie auch immer, zu Religion, zu allem Möglichen. Also auch wir leben in einer Welt, die ein sehr hierarchisches Denken hat. Es muss irgendjemand oben stehen und es muss irgendjemand unten sein. Ich meine, das sehen wir wirklich in allen Strukturen. Es ist auch in der Familie teilweise noch, ne? Das Familienoberhaupt.
Ja.
Und da hatte man nichts zu widersprechen und so, je nachdem, aus welcher Generation man auch kommt. Also ich glaube halt einmal diese hierarchischen und dann auch dieses so entweder das eine oder das andere, also entweder du bist Chef oder du bist Untergebene oder so, ne? Also dass in unserer Gesellschaft diese Strukturen so stark drin sind, dass man vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wie funktioniert überhaupt ein echtes Miteinander auf Augenhöhe und nicht der eine führt halt nur Befehle aus und der andere, weiß ich nicht, ne, gibt halt nur die Befehle, sondern wie würde das überhaupt aussehen mit dem Hund oder dem Pferd?
Genau, das heißt, es ist so normal eigentlich, dass man es gar nicht wirklich hinterfragt. Ne? Und ich fand deinen Ansatz vorhin ganz spannend, dass du gesagt hast, ja, wir haben es ja am Anfang auch mal so gemacht und das stimmt. Ne? Also wenn ich an den ersten Hund zurückdenke, den wir hatten, ja genau, dann war ich auch ganz klassisches Hundetraining, Gehorsamstraining, Unterordnung, damit hat es halt angefangen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen daran denke, was mich dann so ein bisschen das zum Umdenken gebracht hat, war dann eigentlich irgendwann die Erkenntnis, dass eben hinter Verhalten immer Bedürfnisse stehen. Und dass grundsätzlich natürlich schon auch immer, also weil von klein auf war es schon so, dass der Hund als Freund und Partner gesehen wurde. Aber es war halt trotzdem noch der Hund, mit dem dann ein bestimmter Umgang gepflegt wurde. Und erst dieses Verständnis für, was ist eigentlich Verhalten, hat für mich so eine neue Türe geöffnet, da halt viel differenzierter drauf zu gucken und erstmal auch zu verstehen, dass es da eben noch Ebenen gibt, die dahinter liegen. Ne?
Ja. Ja, also das war bei mir auch, ich kann gar nicht sagen, wie viele Jahre es her ist, zum Glück, bevor ich mein erstes Pferd gekauft habe, mein erstes eigenes Pferd. Und ich muss sagen, also mir hat so, also ja, unser erster Familienhund, ich meine, es war ja auch fast die gleiche Zeit.
Ja,
so,
genau, gleiche Zeit und gleiche Rasse.
Genau, dass wir die Hunde in unserem Leben hatten. Auch da sind wir ja so diesen Methoden gefolgt und ich sag mal, ich bin in einer Standardreitschule groß geworden, wo die Reitlehrer brüllend in der Mitte stehen und wenn das Pferd nicht das macht, was es soll, dann wurde mit der Gerte draufgehauen.
Genau.
Es hat sich bei mir, also ich hatte so das Gefühl, auch wenn ich das vielleicht als Kind oder auch als Jugendlicher nicht benennen konnte, aber es hat sich immer nicht richtig angefühlt, so mit dem Tier umzugehen. Und es ist aber natürlich wahnsinnig schwer, weil du lebst halt in einer Welt, wo das normal ist. Und
einem wird so erklärt, ne?
Ja.
So, also das ist ja, also wie gesagt, das ist ja auch heute noch so. Die Leute wollen sich ja eine Hilfe holen und Unterstützung und wenden sich an Experten und die sagen dann, ja, mein Hund ist dominant oder da musst du dich durchsetzen und so weiter und so fort. Ich meine, also es gibt es auch heute noch, dass da mit Schmerzreiz und so weiter gearbeitet wird. Das finde ich immer ganz dramatisch und schrecklich, aber...
Und es gibt halt auch super wenige Vorbilder in dem Bereich, die das anders machen oder die auch zeigen, ne, wie kann man das leben und zwar auch in einer, ich sag mal, realistischen Art. Also es kann sich jetzt in der Pferdewelt gesprochen ja jetzt nicht jeder irgendwie die Riesenrange in Portugal kaufen, wo die Pferde so leben können, wie sie es wollen, sondern es braucht halt auch für, ich sag mal, den normalen Menschen, die das vorleben und die gibt es halt leider weniges, werden mehr. Also es fangen ja wirklich mehr Leute an umzudenken.
Ja, die Beobachtung mache ich auch.
Ja, und für mich war das irgendwann so, also ich habe viele verschiedene Trainings oder Ansätze eben ausprobiert, immer so ein bisschen auf der Suche nach diesem, okay, es fühlt sich nicht ganz richtig an, was ich mache, aber was fühlt sich dann richtig an? Und ich habe dann auch irgendwann so gedacht, nee, wenn ich jetzt immer mit meinem Pferd gegenüber so misstrauisch bin und eben dieses, ne, der will mir irgendwas und so, das hat, also für mich war es halt wirklich so ein körperliches, es fühlt sich einfach nicht gut an. So, es ist, da stimmt irgendwas nicht.
Ja.
So.
Ja.
Und dann liest man irgendwie den einen Artikel im Internet und kommt dann auf das nächste Video und ich liebe es halt auch einfach, neue Dinge zu lernen und ne, wenn ich irgendwas lese und ich denke, ja, das klingt irgendwie voll logisch für mich jetzt persönlich, dann wende ich mich auch neuen Dingen zu, auch sehr gerne.
Ja.
Und ja, und es ist nicht immer leicht, so durch die Welt zu gehen.
Nee, eben halt dann zu halten auch.
Ja.
Ne? Also das ist auch etwas, was wir total merken, auch bei, also auch ein Grund ist, warum wir so eine Community auch so ein Stück weit gebildet haben, weil wenn die Leute dann zu uns kommen, genau da fängt an, Umdenken stattzufinden.
Ja.
Und dann ist aber immer noch der äußere Einfluss da, der einen noch so an diesen alten Denkmustern ja festhält und auch immer noch da Einfluss nimmt. Und da können sich Menschen unglaublich selbst stärken, wenn sie so in die gleiche Richtung auch blicken. Und
ja, und das ist ja wieder genau der Punkt, den wir schon angesprochen haben, Gemeinschaft.
Ja,
und zwar wohlwollende, positive Gemeinschaft.
Ja.
Dann ist es in dem Fall ja jetzt keine Familie, weil es sind natürlich verschiedenste Menschen, die zusammenkommen, aber es ist ein gegenseitig Stärken, das, was man halt, wie gesagt, bei Wölfen und lebenden Pferden auch sehen kann. Und
ja, absolut, genau.
Das gehört halt einfach dazu, um da eben auch den Weg gehen zu können und zu sagen, nee, ich mache es halt nicht so wie alle anderen.
Richtig.
Und es ist, also ich meine, das hast du ja auch erlebt mit deinen Kunden, Kundinnen, dass es halt einfach wirklich schwierig ist, auch die richtigen Experten zu finden. Und selbst wenn die nach außen hin, also das erlebe ich halt auch teilweise,
total.
Wirklich pro Tier aussehen oder auch ihre Arbeit so aussieht. Und dann guckt man mal genauer hin oder liest vielleicht nochmal hier und da und dann stolpert man doch über die Sätze oder die Aussagen, wo man sich nachher denkt, oh, schade.
Ja.
Ich dachte wirklich, der oder die wird es anders machen. Und im Endeffekt basiert es aber doch wieder alles auf dem gleichen.
Ja, das habe ich, die Erfahrung habe ich sehr oft schon gemacht. Und vor allen Dingen in Bereichen, wo ich gedacht habe, ach, ich möchte gerne mit anderen Trainern mal so ein bisschen kooperieren.
Ja.
So, also da bin ich auch eigentlich total offen und habe grundsätzlich eigentlich immer einen totalen Gemeinschaftsgedanken. Und halt auch gar nichts davon, weil auch die Hundebubble, und das ist sicherlich in der Pferdewelt nicht anders, dass die Menschen sich eher so ein bisschen zerhacken und eher jeder weiß es besser als der andere und dann gibt es Lager XY und dann gibt es Lager ZY und jeder denkt irgendwie, er wäre der Bessere. Ja, ich denke, überall ist sicherlich irgendwo was Wertvolles und Sinnvolles drin und man kann eigentlich nur voneinander profitieren. Aber es ist eben schwer, wenn die Basis und die Grundwerte und so der Grundblick nicht so ganz stimmt. Weil dann hat man schnell wieder, dass man dann eben ja nicht so richtig auch zusammenfinden kann in der Arbeit halt auch. Weil dann einfach, also wenn diese, das ist so ein elementarer Grundpunkt, ne, wie ich da so drauf gucke. Und das ist, denke ich, jetzt in dem Gespräch auch gut rausgekommen, wie essentiell das eigentlich ist. Das macht einfach so viel und das ist, hat so einen großen Einfluss. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum sich das auch als Mythos so hält. Ne? Also erstens mal glaube ich, dass einfach dieser Einfluss auch durch das Buch und durch dieses Publikmachen von dem Herrn Misch damals so einen Umfang genommen hat und daraufhin ja weitere Entwicklungen stattgefunden haben und auf dieser Basis halt Menschen weitergearbeitet haben und Techniken, Methoden entwickelt haben und so weiter. Also das hat ja dann einen riesen Umfang angenommen und da ist dann einfach wahnsinnig viel passiert und dann eben nochmal 10 oder 20 Jahre später zu sagen, hallo, das war übrigens die Basis von dem Ganzen, was jetzt hier passiert ist, stimmt übrigens nicht. Da das wieder zurückzurollen, ist, glaube ich, fast unmöglich. Und der anderen Seite denke ich mir immer, es streichelt ja auch das menschliche Ego. Also wenn du dann der Machtvolle bist. Es gibt dem Menschen ja im Endeffekt die Erlaubnis, das Tier dominieren zu dürfen oder sogar zu müssen. So. Und darüber kann ich ja unglaublich viel rechtfertigen. Ja. So, dann halt, wie du sagst, es macht es dann halt auch einfacher. Ne? Also überhaupt ist die Darstellung der linearen Rangordnung eine sehr einfache Darstellung. Wenn man sich dann anschaut, wie es tatsächlich ist, nämlich ein Geflecht aus Beziehungen aller Anwesenden. Jeder hat mit jedem eine Beziehung, die sich gegenseitig beeinflussen. Es ist einfach ein wahnsinnig komplexes Ding, Knäuel könnte man sagen, wenn man sich das so im Kopf vorstellt. Und das macht es dann einfach auch schwierig, da die Gedankenwelt der Menschen oder dieses ganze Thema von Dominanz und Rangordnung halt ins rechte Licht zu rücken. Ne?
Ja, und ich denke auch, also ich hoffe, das ist in dem Gespräch auch deutlich geworden, dass wir ja auch niemanden verurteilen wollen, der so gearbeitet hat oder der vielleicht auch Dinge einfach noch nicht weiß. Und es ist ja auch so, dass, also man könnte ja sagen, okay, jetzt gibt es Forschungsergebnisse dazu, ne, wir haben uns geirrt, wir machen Sachen besser. Und es ist aber leider ja auch so ein bisschen diese menschliche Psyche, dass wenn mein Leben jetzt darauf, mein Leben mit dem Tier oder sonst auch darauf aufgebaut ist, dass ich eine Dominanz habe und eine Rangordnung und so, wenn das in Frage gestellt wird und damit ja auch mein Handeln und vielleicht mein Weltbild und meine Sichtweise, das ist einfach für den Mensch, fürs Gehirn, wahnsinnig schwer, davon wegzukommen und eine neue Sichtweise oder eine neue Perspektive einzunehmen. Weil das bedeutet ja auch, ich muss mir angucken, was ich im Zweifel mache und gemacht habe. In der Sache an sich schon bedeutet das halt eine riesengroße Veränderung, wenn ich dem nicht mehr folgen möchte, diesem Gedanken. Und ich meine, bei dir, deine Kunden haben jetzt Glück, dass du jemand bist, der da zur Seite stehen kann und anleiten kann. Aber es ist halt einfach für mich als Person, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ein faireres Miteinander, dann ist das vielleicht auch nicht manchmal so angenehm, ne, sich das anzugucken.
Genau, man muss dann schon natürlich sich selbst sehr ins Zentrum rücken natürlich. Und wenn ich aber gucke, wer so zu mir kommt, dann ist das in den allermeisten Fällen halt Menschen, die aber ja nicht mehr weiterkommen.
Ja.
Also das, dann sind die Menschen oftmals erst bereit, sich in so ein bisschen so eine andere Richtung wirklich zu öffnen, wenn die Not entsprechend groß ist.
Ja.
Ne, so. Und ich finde auch zum Teil einfach modernere Ansätze eigentlich. Ja. Aber viele, die dann auch keine Not oder keinen Bedarf haben, die sehen ja auch gar nicht die Notwendigkeit. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es wunderbar. Das hat schon immer so funktioniert. Und dann kommt man als Mensch ja gar nicht erst dahin, mal darüber nachzudenken, wie geht es denn dem Tier damit zum Beispiel. Ne?
Ja.
Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich könnte auch jetzt hier noch Stunden weiter reden. Ich finde, das ist so ein umfangreiches Thema. Und ich meine, es ist uns in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr oft passiert, dass wir dann so von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ja. Und es ist auch sicherlich nicht das letzte Mal, dass du hier mein Gast bist. Wir haben ja noch so ein paar andere Themen im Petto, über die wir da so gerne sprechen wollen. Vielleicht eine Abschlussfrage. Ja, vielleicht ist es auch schon so ein bisschen beantwortet worden. Aber was würdest du dir am meisten wünschen für die Pferdewelt?
Ja, ich glaube, da wäre mein Wunsch wirklich so die Brille abzunehmen und mal wirklich hinzugucken und wirklich hinzuhören, weil viele Pferde äußern einfach Dinge, also es muss ja auch nicht immer alles negativ sein, aber es gibt einfach wahnsinnig viele Sachen, die Pferde uns mitteilen wollen, die wir nicht sehen und teilweise sind sie da auch wirklich schon sehr laut oder müssen sehr laut werden. Und ja, also ich würde mir einfach wünschen, so dass die Leute hinschauen und dass, wie gesagt, mehr zu einem Miteinander kommt und die Bedürfnisse der Pferde halt auch mal gesehen werden. Und ja, viele Leute haben ein Pferd, weil sie reiten wollen, weil sie ein eigenes Ziel haben und verfolgen. Und ich sage auch gar nicht, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist, sondern ich würde mir einfach wirklich mehr wünschen. So guckt hin, lernt auch einfach zu erkennen, was zeigt euer Pferd euch und geht nicht davon aus, dass es immer euch dominieren möchte oder euch was Schlechtes will.
Ja, sehr schön. Ja, finde ich toll. Auch nochmal schön abschließend das Thema Miteinander reingebracht, was ja wirklich so das Kernthema des Podcasts ist. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Und
wir hören uns beim nächsten Mal.
Wir hören uns, genau. Tschüss.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs und der heutigen Folge angelangt. Abschließend möchte ich noch einmal erwähnen, dass es nicht darum gehen soll, sich als Mensch gänzlich zurückzunehmen. Unsere Tiere brauchen uns und auch ein funktionierendes Miteinander braucht Regeln und Grenzen. Und dafür ist es auch mal notwendig, sich durchzusetzen oder Respekt einzufordern. Aber dies sollte auf eben genau diesem basieren. Genau wie auf Verständnis, Augenhöhe, Wohlwollen, Vertrauen und Verantwortung. Und nicht auf Dominanz und Macht. Es ist ein ganz grundlegender und gigantischer Unterschied, ob ich ein Tier wie einen Partner und Freund betrachte oder ein Tier in meinem Leben habe, um es zu kontrollieren oder zu beherrschen und darüber die eigene Macht zum Ausdruck zu bringen. Der Kern liegt oft ganz tief in jedem von uns. Oft sind auch nur noch Anteile übrig. Diese aufzuspüren und sich bewusst zu machen, ist nicht einfach, aber verbessert unser Miteinander nachhaltig und ausschlaggebend. Miteinander ist komplex. Miteinander ist umfangreich. Und letztlich ist es auch unser Blick und unser Verständnis von einem sozialen Miteinander, welches sich auf die Lebensqualität unserer Tiere, aber auch von uns selbst auswirkt. Danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und wenn du nicht bis zur nächsten Folge warten möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Du findest mich dort unter Ina Holz, Verstehe deinen Hund. Oder besuche meine Homepage www.verstehe-deinen-hund.com. Ich freue mich auf dich und sag bis zum nächsten Mal. Deine Ina.